Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mentoring im Ohr, der Podcast der Fachstelle Mentoring MV. Heute zum Thema Vereinbarkeitsherausforderungen von Müttern. Und ich freue mich sehr über unsere drei Gesprächspartnerinnen und begrüße ganz herzlich Dr. Mia Bengtsson. Du bist Senior Scientist und Leiterin der Forschungsgruppe Küstenmikrobiome an der Uni Greifswald und eine ehemalige Mentee. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Und ich freue mich, dass du da bist, Dr. Wiebke Vogelaar aus Schwerin. Du bist Politikwissenschaftlerin, Autorin deines Buches Schreiben trotz Care-Arbeit, Expertin für Deep Work. Du machst mich sehr neugierig, was das ist. Gründerin deines eigenen Unternehmens Alma Mater Coaching. Auch dir ein herzliches Willkommen.
Hallo Angela, danke für die Einladung.
Und ich freue mich, dass du dabei bist, Andrea Kaufmann, stellvertretende Geschäftsführerin des Frauenbildungsnetzes in Mecklenburg-Vorpommern. Und du bist verantwortlich für das landesweite Mentoringprogramm Kultig, also eine Kollegin von mir. Und dein Programm richtet sich an Frauen, die sich in der Kultur- und Kreativwirtschaft professionalisieren möchten. Also auch an dich ein herzliches Hallo.
Und ein Hallo in die Runde.
Also was hat mich bewogen, dieses Thema Vereinbarkeitsherausforderungen von Müttern zur Folge eines Podcasts zu machen? Also Vereinbarkeit von Karriere, Elternschaft, insbesondere Mutterschaft und Privatleben ist ein gesellschaftliches Dauerthema. Auch bei den Mentees und Alumna der landesweiten Mentoringprogramme hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wir beobachten, dass in den Mentoringprogrammen die Mentees im vertraulichen Rahmen diskutieren, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft. Sie tauschen sich untereinander aus oder auch mit ihren Mentorinnen, wie sich alles unter einen Hut bringen, Mutterschaft und Karriere ausbalancieren lässt. Viele erleben oder befürchten beim Übergang zur Mutterschaft negative Konsequenzen, trotz Anpassungsleistungen an ausgesprochene und unausgesprochene Vorgaben von Unternehmen oder Wissenschaftsinstitutionen. Und manche Menti beschreibt die Sorge, als Mutter von Vorgesetzten weniger leistungsbereit wahrgenommen und zurückhaltender gefördert zu werden. Vielleicht kennen das auch einige Hörerinnen. Es entsteht das Gefühl, nie genug zu sein, überdurchschnittlich Leistungen bringen und sich beweisen zu müssen. Und manchmal berichten Mentees auch, dass ihnen das Verständnis von Kolleginnen und Vorgesetzten fehlt, wenn sie die Mutterschaft mit ihrem selbstgewählten Anspruch leben möchten, auf ihre eigene Weise. Und diese ganzen Zielkonflikte sind sehr aufreibend. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute hier Vorbilder haben. Vorbilder und Netzwerke sind sehr wichtig, weil sie entlasten, ermutigen, Grenzen zu setzen, den Fokus zu halten, eine eigene innere Haltung zur Mutterschaft und Verfügbarkeitserwartung zu finden und sich damit selbst anzufreunden und wohlzufühlen. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und Mia, an dich geht meine erste Frage. Magst du mal erzählen, mit welchen persönlichen Wünschen und Hoffnungen du gestartet bist bei dem Thema Vereinbarkeit von Wissenschaft und Privatleben?
Ja, danke. Also ich bin ursprünglich aus Schweden. Da bin ich aufgewachsen, habe dort studiert. Dann habe ich meine Doktorarbeit in Norwegen gemacht. Und dann bin ich nach Österreich als Postdoc gekommen. Und da habe ich auch mein erstes Kind bekommen, nach 2 Jahren Postdoc in Österreich. Und dann nach ein paar weiteren Jahren Postdoc bin ich nach Greifswald gekommen und bin in Greifswald jetzt seit fast 10 Jahren. Und in Greifswald habe ich auch meine Tochter bekommen, also ein zweites Kind. Und was hatte ich für Erwartungen? Ich bin sehr optimistisch da reingegangen. Das werde ich super schaffen. Karriere und Elternschaft kein Problem. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass ich einen skandinavischen Hintergrund habe. Und da wurde es immer so gesehen, als das kann man machen, das ist ganz normal. Ich habe ja trotzdem relativ früh entdeckt in Österreich damals, es wird als Problem teilweise empfunden da in der Gesellschaft. Also ich habe viele kritische Fragen bekommen. So. Und mit der Zeit, als ich länger in Österreich gewohnt habe und dann in Deutschland, habe ich doch verstanden, wie unterschiedlich die Kulturen sind und die Hintergründe. Also nicht nur zwischen Skandinavien und Deutschland, Österreich, sondern auch innerhalb von Deutschland, was so von Müttern erwartet wird. Also ich bin ja dann nach Ostdeutschland gekommen und habe verstanden, es war wahrscheinlich eine gute Idee, weil hier gibt es ein bisschen mehr Akzeptanz für, ja, Mutter zu sein und gleichzeitig arbeiten, um das einfach zu sagen.
Wiebke, wie war das bei dir?
Ja, ich war an der FU Berlin im Promotionsprogramm und ich würde mal so sagen, nach anderthalb von den eigentlich geplanten 3 Jahren haben mein Partner und ich dann uns entschieden, dass wir ein Kind bekommen wollen. Im zweiten Jahr war ich dann schwanger. In der Zeit habe ich dann parallel einen DFG-Antrag mit meinem Doktorvater gestellt. Wir wollten eine Sachbeihilfe einwerben. Ja, hatte gerade optimistisch drauf geguckt, vielleicht auch ein bisschen naiv, ich zumindest. Habe da sehr naiv drauf geguckt, habe da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, was das wirklich heißt. Wir haben trotzdem noch Interviews mit mir eingeplant in verschiedensten Ländern und ich hatte immer so richtig so visuell vor Augen, wie ich das Kind dann so in so einer Kaxe mitnehme. Und als ich in der Elternzeit war, kam dann tatsächlich auch der Anruf, dass das Projekt genehmigt wurde. Das hat mich dann auch mitten gekam. Ich glaube, ich hatte gerade das Baby irgendwie auf dem Arm und habe gleichzeitig gekocht und habe irgendwas anderes gemacht. Das hat mich auch aus einem anderen Universum angerufen. Und so habe ich dann tatsächlich mein Postdoc-Projekt angefangen, ohne mit meiner Promotion fertig zu sein. Und habe das dann Kleinkind, nachts wenig schlafen, sehr viel stillen, Projektmanagement, Wissen, Forschung, die Dissertation einfach für 2,5 Jahre noch gemacht. Bis ich dann tatsächlich fertig war. Ich habe mir nämlich auch Hilfe gesucht dann zwischendurch bei einem Schreibcoaching. So habe ich dann meine Dissertation abgegeben und war dann direkt danach wieder schwanger. Hat sich dann auch herausgestellt, dass es 2 Babys waren. Also war ich relativ schnell dann von einem Kind auf schwanger mit 2. Als ich endlich eine volle Stelle hatte, das war dann auch endlich die volle Stelle, endlich voll Postdoc, endlich keine Diss mehr nebenher, war ich dann Anfangsstadium schwanger mit Zwillingen und einfach total müde auch vom Dis-Endspurt. Und so hat sich das Thema Mutterschaft und Wissenschaft einfach durch jeden Tag gezogen. Und um es dann abzurunden, ich bin dann nochmal in Elternzeit gegangen, kam wieder, kurz danach war dann Lockdown. Genau, und habe dann aber auch in der Promotion schon entschieden, dass ich nach dem Postdoc-Projekt nicht weitermache und bin jetzt selbstständig mit den 3 Kindern und habe sehr ähnliche Herausforderungen, was die Selbstorganisation, die Betreuungssituation angehe.
Andrea, wie ist es bei dir? Mit welchen Wünschen bist du gestartet?
Ich bin gebürtige Rostockerin. Dann habe ich Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert. Und ich habe in meinem beruflichen Weg alles mitgenommen von freie Wirtschaft, 2 Jahre komplett selbstständig. An der Uni habe ich gearbeitet. In der Zeit habe ich auch meine beiden Kinder bekommen. Und jetzt bin ich seit fast 6 Jahren im Vereinswesen unterwegs. Also auch immer sehr spannend, wie, ja, sagen wir mal, frei oder etwas mehr bestimmt man arbeiten kann und darf. Und ich bin völlig unbedarft und ahnungslos in meine Elternschaft gestartet. Und zwar habe ich mir, bevor ich schwanger wurde, mein Mann und ich haben uns fest in die Augen geguckt, haben uns dafür entschieden und gesagt, hey, wir wollen ein Baby zusammen. Und da hat keiner von uns an Elternzeit, Elterngeldbezug oder Anrechnung von Erziehungszeiten in der Rente gedacht. Ich weiß, dass ich etwas desillusioniert war, als es dann darum ging, anzugeben beim Arbeitgebenden, wie man denn in die Elternzeit geht und dass dann genau das Argument seitens meines Mannes kam. Oh, ich habe den Job gerade erst angefangen, wir sind nur zu dritt in dem Büro, ich finde keinen Ersatz für 3 bis 4 Monate, wie soll das gehen? Und ich weiß noch, dass ich das nicht gut fand, dass ich aber dachte, okay, ist ja auch noch aufregend beim ersten Kind, dann nehme ich jetzt mal die 12 Monate. Beim zweiten habe ich, finde ich, den Fehler gemacht, das nicht vor der 2. Schwangerschaft zu verhandeln. Denn wenn man erstmal schwanger ist, ist es immer schwierig. Dann ist man in so einer leichten Pattsituation. Und beim 2. Kind haben wir es uns aufgeteilt, aber tatsächlich hat er, sag ich mal, die klassischen 2 Männermonate genommen, die man nehmen kann, wenn man sich das Elterngeld aufteilt. Und das war immer noch mal wieder ein Punkt, den ich als ungerecht empfunden habe und wirklich als schwierig. Also wo ich auch kämpfen musste dafür, dass das passiert.
Und das finde ich auch eine Sache, die oft problematisch ist. Es wird selten zusammengenommen. Wenn zusammengenommen wird, dann ist das klassischerweise, wir fahren in Urlaub für 1 Monat oder für 2. Genau. Was auch nicht selten ist bei den Vätermonaten insgesamt, dass es dann irgendwie als Spaßzeit verbracht wird und nicht, ich bin alleine mit dem Baby über einen längeren Zeitraum oder wir richten uns gemeinsam den Haushalt ein.
Ich möchte noch mal ein Stichwort aufgreifen, was du vorhin von dir erzählt hast, Wiebke, das ist diese Erschöpfung und diese Konzentrationsanstrengung. Das wird ja oft als individuelles Problem, hast du wahrscheinlich damals auch gedacht, es geht nur dir so. Und heute siehst du das ja anders. Kannst du uns ein bisschen mehr was dazu sagen? Wer hat aus deiner Sicht Zugang zu konzentrierter Arbeit?
Ich sehe inzwischen, ich nenne das Care Concentration Gap, also wer Sorgearbeit leistet, hat weniger Zugang zu konzentrierter Arbeitszeit. Und das bedingt sich zum einen aus dieser Erschöpfung heraus, es bedingt sich aus den Betreuungszeiten, wann kann ich überhaupt wirklich tatsächlich konzentriert an irgendwas arbeiten. Aber ich finde hier ganz primär, und das hat auch wieder viel mit Mutterschaft zu tun, das Stichwort Verfügbarkeit super wichtig. Du hattest in der Intro auch von Verfügbarkeitsherausforderungen gesprochen. Und Mütter sind halt einfach sehr verfügbar. Frauen in der Regel werden als verfügbarer angesehen auf allen Ebenen und Mütter eben auch gegenüber ihrer Sorgeverantwortung und aber auch nochmal mehr als Väter. Und das Problem, was die Konzentration angeht, ist eben das Konzentrieren. Du hattest vorhin gesagt, mit Deep Work, ne? Also ich arbeite mit Deep Work. Das Deep spricht da auf ein tiefes Abtauchen an. Also das ist, was gemeint ist. Ich tauche sich ab, ich tauche tief ein. Ich lasse los und lasse mich so richtig auf meine geistige Arbeit ein. Ich komme damit auch an tiefere Schichten meines Denkens. Ich schaffe es, mich über längere Zeiträume mit etwas zu beschäftigen und komme durch diese tiefere Beschäftigung überhaupt erst zu Schlussfolgerungen und zu Sachen, die ich tatsächlich ausdrücken möchte. Wenn ich nun aber durch Verfügbarkeitsstrukturen ständig an der Oberfläche, und das kann man auch bildlich sehen, ja, abtauchen und oberflächlich an der Oberfläche gehalten werde, weil ich eigentlich jederzeit verfügbar bin, weil jederzeit jemand mich anrufen könnte, mich brauchen könnte, was von mir wollen könnte, auch nur davon ausgehen, dass ich die Ansprechperson bin, dann komme ich einfach nicht so richtig in die Tiefe oder entwickle irgendwann wirklich tatsächlich so einen Nervositätszustand, dass ich mich gar nicht mehr traue abzutauchen, weil ich schon weiß, dass jemand könnte mich da wieder rausreißen. Und das ist eben nicht gleich verteilt, dieser Zustand. Ich sehe das vor allen Dingen bei Müttern. Wie gesagt, ich sehe da insgesamt aber auch eine Gender-Komponente. Wer kann dann wirklich die ganze Umwelt um sich herum vergessen und sich dabei sicher fühlen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Kontext wird eben Konzentration zu was Strukturellem, wo so viele andere strukturelle Faktoren mit reinspielen, die jetzt eben nicht mit der individuellen Konzentrationsfähigkeit, damit ist es nicht getan, es ist nicht einfach nur das Individuelle.
Ich finde das so spannend zu hören, weil, ja, genau, du sprichst über mein Leben irgendwie, so ist es genau. Und ich kann da immer vergleichen mit dem Papa, der kann sich viel besser konzentrieren, wenn die Kinder zu Hause sind. Also der kann trotzdem E-Mails antworten und teilweise auch Papers vielleicht nicht schreiben so, aber zumindest mal, der kann damit arbeiten. Während ich bekomme so einen kompletten Blackout dann manchmal. Also es geht gar nicht. Wenn die Kinder dann zu Hause sind, das ist so ein enormer Conflict of Interest, was in meinem Gehirn dann zu einer kompletter Verlust der Konzentration führt.
Zwei Sachen dazu. Die eine Sache ist, dass es aus meiner Erfahrung und in meiner Sicht aber eben nicht nur um die Zeiten geht, wo die Kinder tatsächlich physisch anwesend sind, sondern eben auch, ne, die Kita könnte anrufen, die Schule könnte anrufen, irgendjemand könnte irgendwas von mir brauchen. Das andere ist, es gibt tatsächlich ein Phänomen, das ist empirisch belegt, das nennt sich Zoning Out. Also das Zoning Out heißt, nicht mehr bewusst, das wurde hinterher mit Interviews und so auch nochmal nachverfolgt, aber es gab eine Studie, da haben die Familien beobachtet und der Vater hat es immer wieder geschafft, irgendwie alleine zu sein. Und sobald ich den Raum verlasse, in einen anderen Raum gehe, kommen meine Kinder hinter mir her. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber dieser große Kontrast zu, ich versuche mir Freiraum zu nehmen. Fangen wir mal beim aufs Klo gehen an. Ich entziehe mich, ich mache mich nicht verfügbar, ich bin irgendwo alleine. Wie sehr mir das oft nicht gelingt.
Also ich habe das tatsächlich auch gehabt, dass bei, ich sag mal, wenn es so spezifische Sachen sind, wo Papa eh der bessere Ansprechpartnerin ist oder eben ich, ne, dann teilen die sich schon auf. Aber wenn das so allgemeine Sachen sind, die man beide fragen könnte, sind sie in der Regel auch immer zu mir gekommen. Und ich bin da ein bisschen hartnäckig und habe wirklich tatsächlich auch, kannst du das Papa bitte einmal fragen, geh doch mal zu Papa. Und habe dann auch mal erklärt, warum ich sage, geh doch mal zu Papa, damit das so ein bisschen ausgewogen ist. Also ich mache dann immer eine Erklärbärin quasi. Und das hat tatsächlich gewirkt, aber man muss so ein bisschen durchziehen die Zeit lang. Aber mein Mann hat mich auch unterstützt und gesagt, jetzt frag doch nicht Mama, frag doch mal mich. Also insofern haben wir da ein bisschen reingegrätscht. Aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich auch schon so durch die Kita, durch die Schule, ne, dass wir Frauen in den WhatsApp-Gruppen landen, die nicht mal die Lehrerinnen erstellen, sondern zum Teil andere Eltern. In den Fußballgruppen sind die Männer, in den Turngruppen sind die Frauen. Da muss man, ne, die Partner dann mit reinholen, die vielleicht sogar mit rein wollen und gar nicht gefragt wurden. Das ist so ein Klassiker irgendwie. Vielleicht haben die Kinder das da schon so ein bisschen mitbekommen.
Aber es ist trotzdem wieder meine Mehrleistung, die ich an Erklärbärzeit verbringen muss. Ne? Also es geht ja schon auch darum, wer muss sich Fokuszeit erkämpfen und danach verteidigen und wer braucht diesen zusätzlichen Kraftaufwand eben nicht. Ich spreche da ja auch von der Fokusrebellion und bin dafür, dass wir Konzentration tatsächlich als Akt des Widerstands begreifen. Also würde ich zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, ich jetzt nicht. Ich bin jetzt voll bei mir und bei meinen eigenen Kapazitäten, dass das eben auch so gedacht werden kann. Und vielleicht hilft das der einen oder anderen ja am Schreibtisch auch, wenn es wieder darum geht, eben Grenzen zu setzen und in die Konzentration zu finden, dass das viel mehr ist, als vielleicht jetzt eben ihr persönlicher Fokus, der da gesucht wird.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das anders machen hätte können. Die Corona-Pandemie und dieses ganze Homeschooling und die ganz freiwillige eigentlich Kollaps von Arbeit und Familienleben, was man so erlebt hat. Also es war so ein perfekter Sturm von Unvereinbarkeit, fand ich. Einige haben das vielleicht als positiv erlebt, dass man mehr Zeit in der Familie hatte. Das war auch ganz nett manchmal, aber rein beruflich hat es total viel gekostet. Es hat nicht nur Produktivität gekostet, es hat nicht nur Geld gekostet, weil ich habe ja auch dann Teilzeit gearbeitet und weniger verdient. Es hat vor allem Nerven gekostet. Also, und das merke ich immer noch, wenn zum Beispiel meine Kinder mehr als 2 Tage dann krank zu Hause sind, dann bekomme ich so eine fast posttraumatische Reaktion, wenn ich merke, dass jetzt müsste ich eigentlich diese Meetings noch nebenher machen und ich habe ja diesen Paper, ich muss noch meine Doktoranden helfen. Das ist richtig krass immer noch. Es ist fast 5 Jahre her und ich merke die Konsequenzen ganz deutlich.
Man kann zum einen in der Wissenschaft wirklich auch nachweisen, dass in der Zeit weniger Publikationen entstanden sind, gerade bei Frauen mit Kindern. Und dass eben genau dieser Faktor, weniger Lehre oder ich kann da sein, wo ich vielleicht sein möchte, man kann sich zurückziehen. Es ist irgendwie beim einigen einfach weniger geworden und sie konnten sich auf Schreiben konzentrieren und hingegen für andere eine Umgebung geschaffen wurde, in der eigentlich gar nichts mehr ging. Und das ist tatsächlich bis heute nachweisbar. Und das sind die Publikationen, die nicht rauskamen. Es sind die Qualifikationsarbeiten, die nicht fertig geschrieben wurden. Es sind die Projektanträge, die nicht gestellt wurden. Es sind die Professurbewerbungen, die nicht so gelaufen sind, wie das in dem Moment hätte sein müssen. Und es wurde ja schon viel gemacht. Die DFG hat viele Projekte kostenneutral verlängert. Viele Qualifikationsarbeiten wurden die Deadline verschoben. Aber diese Erschöpfung, ja, die gerade Mütter in dieser Zeit angehäuft haben, das ist halt immer noch zu spüren. Und Mia, ich glaube, du hattest es eben auch schon so, diese Parallelität ist so normalisiert worden. Also klar ist vieles durchs Homeoffice irgendwie leichter geworden, aber wie selbstverständlich alles nebenher gemacht wird, obwohl die Kinder da sind, trotzdem in Meetings zu sein. Also nicht einfach in dem Moment zu sagen, man ist nicht verfügbar in dem Moment tatsächlich der Arbeit gegenüber, weil die Kinder zu Hause sind, sondern da sich so eingeschlichen hat, das irgendwie sowieso irgendwie alles gleichzeitig machen zu müssen. Ich finde auch das halt bis heute nach, wahrscheinlich in allen Berufen.
Was ist damit gemeint mit Mental Load und was ist mit Gender Care Gap gemeint?
Gender Care Gap, das leitet sich so ein bisschen vom Gender Pay Gap ab, glaube ich. Aber es geht nicht um, wie viel Gehalt man bekommt, sondern wie viel Arbeit man für die Care-Arbeit leistet. In einer Paarbeziehung, wo man Kinder hat. Es könnte ja um Care, um ältere Familienmitglieder gehen und so. So habe ich das verstanden. Ist das richtig?
Ja. Ja. Ich unterscheide da zwischen 3 verschiedenen Arten von Sorgearbeit. Das eine ist nun mal diese aktive Sorgearbeit, der Haushalt, das Bringen, das Holen ist ja für viele zentral, wenn die Kinder in der Betreuung sind. Das ins Bett bringen, generell das sind Sachen, die ganz gut abgrenzbar sind. Während jemand das macht, braucht es nicht unbedingt jemand anders machen und irgendwann sind sie abgeschlossen. Und dann gibt es aber eben noch kognitive Sorgearbeit, wird auch, ne, das ist der Mental Load, der da inzwischen viel benannt wird. Das Organisieren, das Planen, das sich verantwortlich fühlen, das geht ja von Familientreffen planen zu Freunde, da die Übersicht zu behalten, wer wann mit wem sich trifft, dass es den Einkauf vorbereiten, statt ihn nur auszuführen. Und dann gibt es eben auch die emotionale Sorgearbeit, wo es einfach wirklich nochmal ums Kümmern, ums Emotionen begleiten, ums Koregulieren geht, sich Sorgen um Entwicklung machen, also wirklich so tatsächlich Sorgearbeit vielleicht jetzt wörtlich genommen, aber auch wie möchte ich erziehen, wie gehe ich auf die Kinder ein, Bedürfnisorientierung, ja oder nein und was das denn letztendlich alles heißt. Und das sind 3 sehr verschiedene Sachen. Das wird auch Emotional Load genannt, das letzte, was ich gerade benannt habe, die emotionale Sorgearbeit, zumindest spielt es damit rein. Und ich treffe halt immer wieder auch in der Wissenschaft eben auf Mütter, die erst sagen, die Care-Arbeit wäre ungefähr gleich aufgeteilt. Und sobald man das aber mit reinnimmt, ein Bewusstsein für schafft, ist es eben nicht mehr 50-50. Die kognitive und auch die emotionale Sorgearbeit liegen ganz stark bei den Müttern. Und um den Punkt zu machen zur Konzentration, und Mia, das hatten wir vorhin ja auch schon einmal im Gespräch, das sind die Sachen, die halt auch stattfinden, wenn die Kinder nicht physisch im Raum sind. Also das läuft ja weiter. Ich nehme meine kognitive, meine emotionale Sorgearbeit mit an den Schreibtisch. Und dann finden sie auch noch im gleichen Kopf statt, in dem ich eigentlich mich gerade zurückziehen möchte. Also das auszusperren, da zu sagen, ich jetzt nicht, da zu sagen, ich möchte da jetzt nicht dran denken oder das kommt nicht ständig in mir auf. Neben einem absolut kognitiv hochanspruchsvollen Job in dem Moment, der ja auch einen hohen Mental Load Anteil hat und auch einen hohen emotionalen Anteil, da sehe ich die absolute Problemstelle, dass das nicht gleich verteilt ist und deswegen auch, finde ich, da der Gender Care Gap nochmal weiter auseinander geht, was denn wieder diesen Care Concentration Gap befeuert, den ich angesprochen hatte.
Ja, kein Wunder, dass man sich im Büro auch nicht konzentrieren kann, wenn die ganzen WhatsApp-Gruppen dann ständig bing, bing, bing machen. Also das ist ja auch so ein modernes Phänomen, dass wir ständig für alles erreichbar und verfügbar sein müssen. Das fällt dann besonders hart auf Mütter dann.
Ich kann ja sonst noch mal ein Beispiel ergänzen aus unserem Programm. Also wir haben ja Kultur- und kreativschaffende Frauen bei uns im Kultig-Mentoring-Programm. Da sind auch einige Solo-Selbstständige drunter. Wir haben Fotografinnen, Illustratorinnen, Journalistinnen, Sängerinnen. Wenn die jetzt einen Tag einen Auftrag haben und auf der Bühne stehen oder in einem Fotostudio, dann sind die natürlich zeitlich nicht präsent, aber in der Zeit, in der sie an ihrem Schreibtisch sitzen und Bilder nachbearbeiten, Songtexte schreiben, nachillustrieren, vorillustrieren, da sind sie natürlich rein theoretisch, das, was Wiebke vorhin immer meinte, verfügbar. Aber das stimmt ja nicht so ganz. Du bringst die Kinder morgens in die Kita, dein Mann holt sie vielleicht ab, aber jetzt lass das Kind krank werden. Wer holt es in der Regel ab? Das sind die Personen, die ja rein theoretisch flexibel sind in der Einteilung ihrer Arbeitszeit. Und das ist dann nicht der Partner mit dem klassischen 40-Stunden-Job im Büro, sondern das ist in der Regel die Person, die dann zu Hause am Schreibtisch sitzt und gerade keinen Präsenzauftrag hat. Und da ja auch wir flexibel sind, ist das ja mal gar kein Problem. Aber genau das ist dann wieder ein Problem, weil sich das so einschleicht. Auch in den Beziehungen dann, glaube ich. Na, bei dir geht es doch ganz schnell, du kannst doch schnell losfahren und irgendwann ist das der Usus und dann wird dieser Gender Care Gap viel größer und du schaffst ja deine Arbeit trotzdem nicht. Denn wenn die Kinder ab 16, 17 Uhr zu Hause sind, wie willst du denn noch konzentrierte Wissensarbeit machen und Workshops abends vorbereiten etc., wenn du auch kaputt bist? Genau.
Und es befeuert dann ja auch wieder den Gender Pay Gap. Ja, also ne, das ist auch immer, welche Arbeit ist wertvoller und wer muss flexibel bleiben? Was heißt das letztendlich für meine Bezahlung, für meine Möglichkeiten, arbeiten zu gehen? Da ist letztendlich ja auch die Rolle, in die die Männer reingedrängt werden. Ich muss meine Familie versorgen, ich bin der Versorger. Die sind ja auch durch patriarchale Strukturen in diese Rolle reingedrängt, aus denen sie nicht einfach so rauskommen. Und ich finde, das ist keine Entschuldigung, weil wir arbeiten auch an unseren Problemen, unseren Herausforderungen.
Genau, das ist ja auch eine ganz reelle Angst bei den Männern, dass sie dann ihr Job verlieren oder dass sie dann nicht so viel Geld verdienen werden, als hätten sie keine Elternzeit genommen oder so. Also das sind ja reelle Ängste, wir wissen das alle. Und interessanterweise, was Andrea gesagt hat, wegen Selbstständige, wenn der Vater dann selbstständig ist und so flexible Arbeitszeiten hat, heißt das nicht automatisch, dass der dann zu Hause bleibt mit kranken Kindern zum Beispiel, weil dann ist es umso wichtiger, dass er wirklich arbeitet, um seine Karriere zu fördern. Und die Frau, die so eine 40-Stunden-Office-Job hat, hat ja die Stabilität und kann ja die Kinderkranktage nehmen, weil sie ist ja nicht so abhängig von der Produktivität jeden Tag und so. Also da gibt es immer so die Ausrede, finde ich.
Also es wird deutlich, welche Herausforderung es bedeutet, Grenzen zu setzen. Also sich selbst im Blick zu behalten, ja, wie geht das? Also die Herausforderung habt ihr gerade sehr gut zusammengetragen, aber wie geht es eigentlich? Also gegenüber dem Partner, aber auch gegenüber Vorgesetzten, was sind da eure Erfahrungen oder was könnt ihr da auch weitergeben?
Beim Thema Grenzen setzen, da bin ich immer dabei, dass man sich das erstmal klar machen muss, hallo, ich kann Grenzen setzen, welche könnte ich eigentlich setzen und dann muss ich mich das noch trauen. Und ich muss mir das irgendwie erlauben. Und ich vergleiche das immer mit so einem Talkaholic, so einer Person, die dich zutextet, völlig unreflektiert, ohne auf deine Bedürfnisse zu achten, sondern einfach ganz viel spricht. Und das ist ja eigentlich auch nicht höflich. Aber wie oft haben wir eine Scham, jemanden, der viel redet, zu unterbrechen? Das fällt uns unheimlich schwer. Wir wollen nicht unhöflich sein. Wir wollen die Person nicht verletzen. Vielleicht sind wir auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Sich dazu erlauben und klarzumachen, das ist gerade von der anderen Seite auch übergriffig. Sich das bewusst zu machen und zu sagen, dass ich da jetzt auch mal reingrätschen darf. Das muss man sich erlauben und das muss man tatsächlich auch üben. Und damit leben, dass man dann vielleicht nicht für den anderen die allerliebste Person gegenüber ist. Und ich glaube, so verhält sich das auch mit Grenzen. Das ist nicht immer schön. Es ist auch anstrengend. Es ist anstrengend, seine Grenzen durchzusetzen, weil es viel mit Kommunikation zu tun hat und mit Trauen und mit Kraft. Aber man muss sich das erlauben. Und ich glaube, das ist oft der erste Schritt.
Ja, also ich glaube, ich habe bewusst oder unbewusst habe ich so Situationen, so Arbeitssituationen mich ausgesucht, wo ich mein eigener Chef bin und mich maximal viel Freiheit geschafft habe. Das kann man sich ja nicht immer aussuchen, aber ich habe mich da so bemüht und ich habe auch nicht bewusst, aber ich hatte vielleicht auch Glück damit, dass ich viele Frauen als Vorgesetzte hatte in meiner Karriere. Also meine beide Doktormütter in Norwegen sind Frauen, beide haben Kinder auch. Und ich habe hier in Greifswald ganz gute Vorbilder, weibliche Vorbilder. Und ein so Tipp, was ich vielleicht weitergeben möchte, ist immer diese Vorbilder zu sammeln. Also man trifft vielleicht nicht so viele Frauen in der Karriere, die als Vorbild dienen könnte, aber man muss sie aktiv aussuchen und wirklich so ein Sammelbuch von verschiedenen Persönlichkeiten haben, wo man wirklich die einzelnen Eigenschaften aussuchen kann, um Inspiration zu finden. Weil niemand ist so wie du im Alltagsleben und in der Karriereplanung, finde ich. Möglichst viele coole, erfolgreiche und nette Frauen kennenzulernen. Bei meiner Doktormütter war es so, dass sie haben einfach mit ihrer Präsenz gezeigt, wie man das machen kann. Eine Vorgesetzte hier in Greifswald zum Beispiel, sie hat meine Familie sehr aktiv unterstützt, auch mein Mann, der ja viel Elternzeit genommen hat und wirklich so aktiv gesagt, das ist ein Plus. Solche Signale zu senden ist ganz wichtig, glaube ich.
Ich finde es insgesamt wichtig, dass wir aus dem Rahmen der Höflichkeit rauskommen und dass die Bringschuld nicht immer bei den Müttern und bei den Frauen liegen kann. Also dass wir zeigen müssen, doch es geht und es ist möglich und wir bilden uns weiter. Es gibt eine ganz berühmte Motherhood Studies, heißt es, Andrea O'Reilly hat diese Disziplin mitbegründet, die ist in Kanada. Und die hat eine Studie auch dazu gemacht und es kam zum Beispiel raus, dass der Erfolg von Müttern in der Wissenschaft maßgeblich am Partner abhängt. Es hängt vom Partner ab. Wenn man einen Partner hat, der mitmacht und den Rücken frei hält und mit umzieht und Elternzeit nimmt, dann hat man sozusagen die besten Chancen. Und das kann nicht sein. Und vor allen Dingen nicht, wenn es wie im Moment oft noch der Fall ist, dass auch jede Arbeit, die in diese Richtung geleistet wird, meistens auch wieder von den Frauen und den Müttern geleistet wird. Wenn es ums Bücherlesen und Weiterbildung geht, was Erziehung angeht, was Mental Load angeht, da sind wir, glaube ich, jetzt an einem ganz anderen Bewusstseinspunkt angelangt. Und es nährt sich nicht umsonst im deutschsprachigen Raum mehr und mehr dieser Mutterschaftsaktivismus. Aber das kann nicht alles auf dem Rücken der Mütter und der Frauen ausgetragen werden. Ich finde, wenn irgendwas geändert werden muss, dann finde ich, dass ein Bewusstsein entstehen darf bei den Vätern und bei den Männern und auch bei den nicht weiblichen Vorgesetzten und auch bei den weiblichen Vorgesetzten, die keine Kinder haben, da insgesamt, dass es nicht immer so eine Bringschuld ist der Mütter, um irgendwas beweisen zu müssen oder kompensieren zu müssen.
Ja, ich hatte so zwei Krisen irgendwie in meiner Karriere und die erste Krise war, als ich dann mein erstes Kind bekommen habe und ich habe gemerkt, wie die Erwartungen an mich so gesunken sind wie ein Stein im Wasser. Nicht von meiner Vorgesetzten nur, sondern vom ganzen Gesellschaft und damals in Wien, in Österreich. Und ich habe gemerkt, dass jetzt glaubt keiner, dass ich jetzt erfolgreich in der Wissenschaft es schaffen kann oder so. Alle denken so, ja, schön, jetzt bist du eine Mama, jetzt ist das deine Aufgabe. Und das, also das Positive dabei war ja, dass man immer so wieder überraschen konnte mit Leistung vielleicht. Das Negative war, dass, also es hat nicht gut getan für meine Motivation. Also es war ein bisschen deprimierend. Und was gleichzeitig passiert ist, dass viele meiner Kolleginnen, also Peers sozusagen, sind gleichzeitig schwanger geworden und fast alle oder sogar alle sind einfach weggefallen. Also es war so ein Artensterben. Oder wie sagt man? Also es war wirklich krass, da als alleine da stehen zu bleiben irgendwie. Und das war richtig traurig, fand ich.
Mir, weil du über Artensterben redest, das ist ja oft aber umweltbedingt. Also die Art stirbt ja nicht aus, weil sie denkt jetzt, ich kann nicht mehr, sondern weil anscheinend
die Art, Umgebung nicht mehr. Die Wissenschaftlerin als Art ist ausgestorben.
Mutter als Wissenschaftlerin. Im Ökosystem, aber anscheinend, also es geht ja oft auch einfach ums Ökosystem und das ist, glaube ich, wo ich auch hinaus will. Ich finde es auch immer einen super schmalen Grat, zum einen bitte mehr Verständnis für Mütter in Wissensberufen zu haben, auch was die Konzentration, den Rückzug angeht, aber damit ja auf gar keinen Fall zu sagen, guckt mal, das geht gar nicht als Mutter. Ja, und ich bin aber sehr dafür, dass das Ökosystem sich ändert und dass die anderen beteiligten Arten vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, irgendwie anderen Raum dafür einnehmen müssen. Also ich finde es schwierig, dass das sofort unterstellt wird. Und ich fände es aber auch nicht richtig, wenn wir es einfach ignorieren, dass jemand Mutter wird, weil es eben Herausforderungen mit sich bringt. Es müssten einfach andere Umstände sein. Und es ist eben auch so, dass wenn Vater Vater wird, dann keiner sagt, och, jetzt kannst du das aber vergessen mit der Karriere. Und ich meine, auch in der Wissenschaft, insgesamt in der Wissensbranche ist es nicht so, dass es auf einmal sich in neuer Weise fortgepflanzt wird. Das war vorher auch schon so, nur jetzt wird es problematisiert. Und als letzter Punkt, wir waren eben schon auf den Gender Pay Gap eingegangen und da ist eben auch ein großer Faktor, dass wenn Männer Väter werden, kriegen sie mehr Geld. Sie werden im gleichen Job in der Regel besser entlohnt, weil sie jetzt ja für die Familie sorgen müssen. Und Frauen, die Kinder kriegen, werden bestraft dafür, dass sie Kinder kriegen und machen dann noch die ganze unbezahlte Care-Arbeit. Und da ist irgendwas im Ökosystem nicht in Ordnung.
Wir hatten das ja vorhin auch mit, dass man erster Ansprechpartnerin als Mutter oft ist in so einer klassischen Beziehung, ne? Dass sich die Kita meldet, die Schule meldet oder die Sportgruppen. Da haben wir aber noch lange nicht an Alleinerziehende gedacht, die natürlich da nochmal ganz anders belastet sind, je nachdem, was sie noch für ein soziales Umfeld um sich herum haben. Aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt, wo auch gerade da Arbeitgebende nochmal auf Vereinbarkeiten, Verfügbarkeiten. Da ist ja tatsächlich dann gesehen, nur eine Person verfügbar, muss ja gar nicht sein. Das ist auch nochmal ein großer Knackpunkt. Ja, ich glaube, Alleinerziehende werden da sehr selten gesehen. Da sieht man oft die klassischen Paarkonstellationen.
Was sagen denn eigentlich eure Kinder? Welche Vorbilder, glaubt ihr, seid ihr für eure Kinder?
Also man fühlt sich ja im Alltag nicht so wie eine Superheldin immer. Manchmal vielleicht, meistens nicht. Aber dann sagt meine Tochter zum Beispiel so, also Mama ist Meeresbiologin und Papa ist Polarforscher. Und das hört sich ja verdammt cool an. Und dann denke ich so, also ja, es ist ja nicht unwahr. Ich bin ja eine Art von Meeresbiologin und der Papa ist tatsächlich eine Art von Polarforscher. Und da merkt man das, sie findet das toll und sie erzählt das gerne, ihre Lehrerinnen und ihre Kumpels und so. Und dann denke ich, hat sich vielleicht gelohnt, dass man Meeresbiologin geblieben ist.
Wie ist es bei dir, Andrea?
Also ich fände es total spannend, wenn ich meine Kinder heute Abend mal am Armutstisch frage, inwiefern ich ein Vorbild bin. Das würde mich sehr interessieren. Woran ich merke, dass ich eins bin, ist, dass wenn sie nach Hause kommen und mir erzählen, oh Mama, weißt du, wie das bei dem und dem läuft? Also wenn sie mir über andere Familien erzählen oder wenn ihnen Ungerechtigkeiten auffallen und sie darüber sprechen. Und das ist bei uns doch öfter ein Thema. Wir haben immer so gemeinsame Abendbrotzeit. Und da kommen so eine Themen mit auf den Tisch und da merke ich, hey, wir geben was weiter. Und das ist total klasse, weil wir Sachen diskutieren, weil wir uns eben auch nochmal nach 5 Jahren das Thema, wie war es bei uns mit der Elternzeit, aufgreifen und darüber auch diskutieren und ehrlich sind. Und da bin ich immer sehr, sehr stolz. Meine große Tochter ist 14, mein Sohn wird jetzt 12, dass die wirklich einen Blick haben für Dinge. Und das finde ich ziemlich cool.
Ich finde es immer schwierig, die Kinder zu fragen, was das angeht, weil natürlich wäre es für die wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise schön, wenn man verfügbarer wäre, noch verfügbarer oder noch mal mehr bei ihnen wäre. Aber bei uns ist es, glaube ich, wichtig, dass sie im Haushalt sehen, dass sich beide beteiligen. Ich finde es auch wichtig, dass sie mitbekommen, wenn wir Auseinandersetzungen dazu haben, auf eine reflektierte Art und Weise. Meine Kinder sind jetzt 10, 6 und 6. Und gerade bei dem Großen kommt jetzt langsam auch einfach ein Bewusstsein dafür, was es heißt, dass jemand eine Autorin ist. Also, Mama, du hast ein Buch geschrieben und du bist Wissenschaftlerin. Und manchmal ist auch schon so, Mama, wer ist deine Chefin? Ich bin meine eigene Chefin. Oh, cool. So, ne? Also solche Sachen kommen auf jeden Fall auch. Aber ich finde eben auch dieses Vorleben, was eben Sorgearbeit angeht in der eigenen Familie, finde ich wichtig. Mein Groß hat jetzt letztens in so einem Buch verstanden, was es Aktivismus gibt oder dass es Aktivistinnen gibt. Und dann, dass ich, ne, oh Mama, bist du das auch? Du setzt dich doch da und dafür ein. Und das sind schon schöne Momente, wo man dann einfach ganz anders miteinander sprechen kann.
Mhm. Stichwort Aktivistin. Das haben wir bisher noch nicht so angesprochen, die Bedeutung von Netzwerken und sich zu vernetzen. Also die Mentoring-Programme sind natürlich Netzwerke, aber es gibt ja auch noch andere darüber hinaus. Welche Netzwerke bereichern euch in diesen Themenfeldern?
Also ich finde diese Netzwerke total wichtig und das ist etwas, was mir so Zuversicht macht, ist, dass ich fühle mich nicht allein mit diesen Themen. Und das muss ich sagen, ganz ehrlich gesagt, dass dieses Mentoring-Programm in Greifswald hat dazu beigetragen, dass ich mein Netzwerk mit nicht nur, also meine direkte Kolleginnen hier in der MatNat-Fakultät in Greifswald füllen konnte, aber auch eben im ganzen Uni. Und das hat wahnsinnig viel geholfen. Nicht nur, dass man sich austauschen über solche Themen darf, sondern auch professionell. Also ich bin besser vernetzt jetzt. Genau, und was auch mir viel geholfen hat, ist, dass ich via sozialen Medien bestimmte Hashtags gefolgt habe. Und ich finde es immer inspirierend, wenn man andere Wissenschaftlerinnen findet, in Deutschland, in Schweden oder auch anderswo, sich mit solchen Themen beschäftigen. Da kann ich viel Kraft von holen und genau diese Strukturen erkennen.
Ich kann, was das Netzwerken angeht, auch unseren Verein Frauenbildungsnetz MV hier in Rostock nochmal mit reinbringen, da wir unheimlich viele Veranstaltungen oder Formate machen. Also wir haben Online-Formate, wir haben Präsenzformate, wir haben zum Beispiel so ein Mittwochskino, dann zeigen wir einen Film und dann sprechen wir über die Thematik da drin. Wir haben jetzt ein ganz neues Format, Klick und Klug, da geht es auch um Treadwives oder um Manosphere, Dark Romance, solche Themen, wo man sich einfach gemeinsam austauschen kann. Wir machen Workshops zum Thema Sexismus, wir machen Workshops zum Thema Mental Load. Wir haben ein großes Netzwerk an Frauen, ein großes Netzwerk zu Gleichstellungsbeauftragten, zu den Mentoring-Programmen. Und wenn man sich nochmal mehr auf der formellen Ebene austauschen möchte, einmal das Landeszentrum für Gleichstellung und Vereinbarkeit, auch hier in Rostock vom Landesfrauenrat, oder es gibt vom Institut für Sozialforschung und berufliche Weiterbildung in Neustrelitz. Die haben auch tolle Projekte, kann ich nur empfehlen, da kann man mal googeln und auf die Seiten gehen.
Für die WissenschaftlerInnen gibt es ja das Netzwerk Mutterschaft und Wissenschaft, das möchte ich auf jeden Fall betonen, das jetzt ja schon seit einigen Jahren aktiv ist, immer noch wächst. Es gibt Lokalgruppen, da kann man sich einfach wirklich auch für einen tollen Austausch anschließen. Es gibt immer wieder Online-Circle, also auch da gibt es einfach diesen Aktivismus innerhalb der Wissenschaft. Ich würde mich mir auch total anschließen, was soziale Medien angeht. Also ich finde auch, dass es noch vor ein paar Jahren wurde, gerade was Mutterschaft, oft über so ein toxisches Social-Media-Universum gesprochen, wo es eigentlich noch mehr immer Druck auf die Mütter gab, wie toll sie sich benehmen müssen und wie sauber die Kinder alle toll angezogen sind und so. Und ich finde, inzwischen gibt es ein ganz tolles Mutterschaftsaktivismus-Angebot auf den verschiedensten Kanälen. Ich bin selbst beim Roten Tisch Care aktiv. Wir sind ein Zusammenschluss von Mutterschafts- und Care-Aktivistinnen. Und es hat sich gerade die LUA gegründet, die Liga für unbezahlte Arbeit, die tatsächlich den Konflikt zwischen Care-Arbeit und Lohnarbeit zentral stellt. Also da gibt es wirklich eine 15-jährige, also wirklich lang gedachtes Aktivismusprogramm, wo es vor allem darum geht, eine bessere Balance zwischen Care- und Lohnarbeit zu geben. Denn es lohnt sich da mal zu schauen, vielleicht sogar auch mitzumachen.
Mhm. Wow, viele Möglichkeiten. Stimmt nicht zuversichtlich. Was stimmt euch zuversichtlich?
Ich glaube, was mich zuversichtlich stimmt, ist, wenn zum Beispiel in unserem Freundeskreis 2-3 Paare das toll hinbekommen mit Aufteilung von Care-Arbeit.
Mich macht eigentlich der Erwachsenenaktivismus zuversichtlich. Es gab in diesem Jahr das erste Mal eine Mütterdemo, 100.000 Mütter vom Brandenburger Tor. Wir waren nicht ganz 100.000, aber ich finde es gut, dass es einfach mehr und mehr thematisiert wird.
Darf ich noch was ergänzen? Es gibt eine Sache, die mir große Zuversicht schenken, das sind tatsächlich die Mentoring-Programme. Sowohl das bei euch an der Uni in Greifswald, wo wir neulich die tolle Abschlussveranstaltung hatten und wo einige Frauen gesagt haben, hättet ihr mich nicht angestupst und gesagt, Mensch, promovier doch mal, hätte ich das nie gemacht. Und wie dankbar die waren für dieses Netzwerk, was entstanden ist. Bei euch ist es ja auch sehr international nachher. Und Mentoring-Programme, dass die immer mehr wachsen. Auch ich habe gerade eine Mail, glaube ich, letzte Woche bekommen zu einem Austausch, da will jemand auch ein Mentoring-Programm aufbauen. Die halte ich für unheimlich wirksam und da wäre ich froh, wenn die noch lange gefördert, unterstützt oder eben auch in der freien Wirtschaft selbstständig initiiert werden. Das ist ein klasse Format. Also das gibt mir unheimlich viel Zuversicht.
Ja, also da kann ich nur zustimmen und ich finde es auch wichtig, dass es nicht nur so Netzwerke sind und so positive Gespräche und so, sondern auch eine richtige Förderung, dass ich, wenn ich zum Beispiel mich auf Professuren bewerbe, dass ich so Coaching bezahlt bekomme, also eine richtige Unterstützung, dass es auch für Nachwuchswissenschaftlerinnen so Förderprogramme gibt, um die Wissenschaft zu fördern, dass die DFG zum Beispiel ganz aktiv dafür sorgen, dass solche große Forschungsverbünde, die nur aus Männern 50 plus bestehen, keine weitere Förderung bekommen. Ganz krass gesagt, das ist auch total wichtig, weil dann müssen dann die Männer sich ein bisschen umschauen. Und gucken, gibt es hier eigentlich ein paar Wissenschaftlerinnen, die vielleicht auch dazu passen könnte? Das ist natürlich nur ein erstes Schritt, aber es hat gewirkt. Und ich habe beobachtet innerhalb von diesen 10 Jahren, dass ich in Deutschland bin, dass es sich verändert hat, auf jeden Fall. Und da bin ich zuversichtlich, dass es sich auch weiter so verändern wird.
Gibt es noch was, was ihr gerne loswerden wollt?
Vielleicht wollte ich nur kurz ergänzen, es ist nicht alles in Schweden besser. Es wird oft so vorgestellt, dass es Skandinavien ist so ein Vorzeigeort, wo alles rosenrot ist und so und die Gleichstellung wunderbar funktioniert. So ist es nicht, möchte ich auch sagen. Hier in Deutschland gibt es eine höhere Akzeptanz für das, dass es schwierig ist, Elternschaft und Wissenschaft zu vereinbaren und man kann darüber reden. Ich finde, die Diskurs ist mehr reif manchmal in Deutschland, obwohl statistisch ist Skandinavien immer noch voran. So ist es halt.
Wenn Paare, bevor sie eine Familie gründen, vorab darüber reden, wie sie die Beziehung mit dem Beruf nachher gestalten wollen. Was ich mir wünsche, ist, dass so ein Perspektivwechsel stattfindet. Mhm. Wir zwei lieben uns, wir beide wollen eine Familie gründen. Was können wir beide machen, damit wir uns so gut wie möglich gegenseitig unterstützen?
Wenn ihr Fragen zu dieser Podcast-Folge habt oder Anregungen oder Wünsche für eine weitere Folge, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt unter angela.hoppe@uni-greifswald.de. Dieser Mentoring-Podcast ist Teil des Karrierewege-Mentoring-Projektes, das schon seit vielen Jahren großzügig vom Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Europäischen Sozialfonds und mit Eigenmitteln der Universität gefördert wird.